Ja, den aufregendsten Teil meiner Predigt habe ich jetzt hinter mir. Vertrauen in einen treuen Gott. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein, denn Treue, sie fängt schon im Kleinen an. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du uns liebst und dass dein Wort gilt, dass du treu bist und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Und wir möchten jetzt auf dein Wort hören, nicht auf meine Worte, Herr, auch wenn ich sie spreche. Ich möchte dich bitten, nimm weg, was stört, was falsch ist und lass mich nur das sagen, was dich verherrlicht und uns näher zu dir bringt. Amen. Ich möchte heute etwas historisch anfangen. Ein bisschen in die Geschichte von Israel eingehen oder auf die Geschichte eingehen, ein bisschen in die Geschichte hineinsteigen. Und zwar mit einem König, den König Josia. Josia, der war bei Amtsantritt, als er den Thron besteigt, 8 Jahre alt. Da ist man bei uns in der 3. Klasse. Ja, und er ist als Thronfolger einfach da gewesen und wurde eingesetzt. Und er hatte einen guten Mentor oder gute Mentoren, so dass Josia ein gottesfürchtiger Mann wird. Ein Mann, der Gott liebt und ehrt. Eben, Treue fängt schon im Kleinen an, im kleinen Josia. Und zu seiner Zeit passiert etwas Wunderbares, etwas, was lange vernachlässigt wurde, das Gesetz wird gefunden. Das heißt, das Gesetz des Mose wurde wieder gefunden, es wurde wiederentdeckt, es war verstaubt. Josia liest das Gesetz und stellt fest, unser Leben entspricht diesem Gesetz, aber mal gar nicht mehr. Und er reformiert das Land radikal. Josia kehrt zurück zum Wort Gottes. Es gibt keinen König vor ihm, der das Land so stark wieder zurück zu Gott geführt hat. Er vernichtet alle Götzen. Er verunreinigt alle Altäre, die nicht Gottes Altar sind. Das ist abgefahren. Wenn man die Geschichte liest, denkt man sich, da muss doch irgendwann fertig sein. Und es ist eine Auflistung von allem, was er macht, weil er feststellt, wir leben nicht nach Gottes Maßstäben. Und das Interessante ist, innerhalb dieser Geschichte lesen wir, dass Gott sein Gericht über Israel, über Jerusalem, über Juda schon beschlossen hatte. Jerusalem, Israel, das Nordreich, war schon vernichtet und Juda sollte das gleiche Schicksal blühen. Und Gott verschiebt sein Gericht und sagt, weil du mir treu gewesen bist, wird das Gericht nicht zu deinen Lebzeiten kommen. Gott reagiert auf unsere Buße. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Herr, vergib, dann vergibt er. Über Josia heißt es, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Nun, warum erzähle ich das? Es geht überhaupt nicht um Josia heute, aber es ist die Vorgeschichte. In dieser Zeit, wahrscheinlich am Ende der Regierungszeit von Josia, wird ein kleiner Junge geboren. Dieser kleine Junge wird von dieser Gottesfurcht geprägt. Davon müssen wir ausgehen. Für ihn ist diese Umkehr des Josia keine religiöse, fromme Hülle. Er macht es nicht mit, weil alle das halt so machen. Jetzt gerade ist man fromm, jetzt gerade geht man 5-mal in der Woche in den Tempel. Nein, er macht es aus Überzeugung. Dieser Junge vertraut Gott und möchte ihm treu sein. Ich weiß nicht, ob es schon verraten wurde oder ob ihr ahnt, um wen es geht. Hat einer eine Idee? Wie heißt dieser Junge? Daniel. Richtig, der hat einen Ablauf. Nein. Genau. Es geht um Daniel, den wir aus der Bibel kennen. Wenn wir das historisch die Abfolge machen, dann wird er ungefähr zum Ende der Zeit Josias geboren. Und nach Josia gibt es genau noch einen König, der mehr oder weniger unabhängig regieren darf. 3 Monate lang. Und er macht diese Rolle rückwärts. Alles, was Josia an Reformen zu Gott hin durchgeführt hat, schafft er mit Amtsantritt ab. Und nach 3 Monaten ist dieses Land wieder gottlos. Danach kommt der König Joachim und unter ihm beginnt eigentlich das Ende Judas. Und damit sind wir im Buch Daniel. Und für mich war das so faszinierend zu sehen, dass ein kleiner Junge, und der ist nicht viel älter, der ist nicht wirklich alt geworden, als das geschieht, worum es heute geht, was ich gleich anreißen werde, er fällt eine Entscheidung. Treue fängt schon im Kleinen an. Halbe Menschen gefallen Gott nicht, heißt es in dem Lied. Und so lesen wir in Daniel 1, in den ersten beiden Versen, im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand des Königs von Babel. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Land seines Gottes, und brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Wir haben schon gesehen, dass Gott segnet, die ihm nachfolgen, und flucht, die ihn verfluchen. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders mit Leben in der Zeit des Neuen Testamentes, dazu kommen wir gleich noch, aber Gott schiebt sein Gericht auf, weil da ein Mensch ist, der umkehrt, der Buße tut für ein ganzes Volk. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und in 5. Mose, in den Kapiteln 27 bis 34, lesen wir ganz kurz, welche Segnungen Gott dem Volk verspricht, wenn sie treu sein werden. Und dann lesen wir von dem Fluch, der das Volk erwartet, wenn sie Gott nicht treu sind. Und dann lesen wir in 5. Mose 28, Vers 23, deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Und Gott hält sein Wort immer. Gott ist treu. Nach langer Geduldszeit trifft auch dieser Fluch das Volk Israel. Und wir lesen von dem 3. Jahr des Joachim, wenn wir in Jeremia springen, der die gleiche Zeit beschreibt, redet er von dem 4. Jahr des Joachim. Und dann sind die Bibelkritiker sofort ganz laut und sagen, ach, ein Widerspruch, 3. und 4. Jahr, die Bibel stimmt nicht. Nun, das Buch Daniel wird aus Perspektive von Babylon geschrieben. Das Buch Jeremia aus der Perspektive der Juden. Und in Babylon gilt das Antrittsjahr eines Königs nicht als sein erstes Jahr, sondern als das Antrittsjahr. Und nach dem 1. Jahr beginnt man zu zählen, das 1. Jahr. Bei den Juden läuft dein 1. Jahr, sobald du König wirst. Und wenn wir das zusammenzählen, sind wir beim 4. Jahr der Juden und beim 3. Jahr der Babylonier. Und schon haben wir keinen Widerspruch. Das heißt, die Bibel widerspricht sich nicht, sondern man muss manchmal ein bisschen mehr forschen, um die Bibel zu verstehen. Die Bibel ist wahr und wir haben das Problem. So dürfen wir das festhalten. Und das ist das erste Jahr, das ist der erste von drei Feldzügen, die Babylonier gegen Jerusalem beginnen. Und das ist eigentlich so mit der kleinste Angriff. Die anderen werden heftiger. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wer hier eigentlich der Handelnde ist. Der Handelnde in dem Ganzen ist Gott. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand des Königs von Babel. Gott hat alles in seiner Hand. Er hält die Fäden der Marionetten in seiner Hand. Und manchmal verstehen wir das nicht. Wir schauen in die Welt und können es nicht begreifen. Gott, wenn du doch alles in deiner Hand hältst, warum gibst du deinem Volk preis? Warum werden unsere Geschwister verfolgt? Warum gibt es Krieg? Wir verstehen es nicht. Aber wir dürfen wissen, über allem steht Gott. Und auch wenn die Regierungen manchmal völlig gottlos handeln und wir es nicht verstehen, sagt Paulus uns in Römer 13, Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Dieses Prinzip gilt auch schon damals. Das werden wir sehen. Daniel handelt danach. Nun, wir sind nicht das Volk Israels und deswegen sollten wir nicht den Schluss ziehen, dass immer, wenn uns irgendwas passiert, ein Krieg herrscht oder sonst was, dass jetzt der Fluch Gottes über uns kommt. Vielmehr lernen wir, dass wir Christen alle verfolgt werden müssen. Und wenn du als Christ Verfolgung leidest, dann ist das eine Bestätigung deines Glaubens und nicht die Infragestellung deines Glaubens. So dürfen wir daran gehen. Und wir haben auch gelesen, oder wir lesen in der Bibel, dass wenn sie Jesus verfolgt haben, dann werden sie uns auch verfolgen. Diesen materiellen Segen, den Gott dem Volk Israel versprochen hat, den gibt es für uns so als Versprechen nicht mehr, obgleich Gott durchaus uns auch materiell segnen kann. Nun, Gott lässt jetzt tatsächlich zu, dass sein Tempel, sein Zuhause, ja, da wohnte er in Jerusalem, geplündert wird. Und aus der Sicht der damaligen Völker hat der Gott Israels verloren. Denn aus der Sicht der damaligen Völker kämpfte nicht Babel gegen Jerusalem, sondern der Gott Babels gegen den Gott Jerusalems. Und wenn Jerusalem verloren hat, dann war der Gott Jerusalems ein schwächerer Gott als der Gott Babels. Wir lesen hier das Gegenteil. Gott lässt es zu. Wir lesen in Mose die Erklärung, wo Gott sagt, ich werde euch wegführen in andere Völker, damit ihr wieder zu mir ruft. Damit ihr meine Gnade versteht. Und Gott handelt einfach nur nach seinem Wort. Gott ist treu und wir dürfen diesem Gott vertrauen. Und dieses Vertrauen, diese Treue beginnt im Kleinen. Und wir lesen auch, dass die ersten Männer mitgenommen werden als Kriegsbeute, als Kriegsgefangene. In Vers 3 und 4 lesen wir einen Befehl des Königs und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihn etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und das Wissen kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in den Schriften und der Sprache der Chaldäer unterweise. Ein kluger Schachzug von einem Eroberer. Und wenn man die Liste durchliest, was für Eigenschaften diese Männer mitbringen sollten, bin ich raus, ich bin nicht mehr jung genug, ja, so mich hätten sie da gelassen. aber dann die Eigenschaften vergleicht, so sind es die gleichen Anforderungen, die wir aus nicht außerbiblischen Schriften lesen, die man an die Priester des Gottes Marduk, das heißt den höchsten Gott der Babylonier, gestellt hat. Das heißt, diese Männer, die der König da mitnimmt, er will diesen Gott klein kriegen. Er will, dass diese jungen Männer dem Gott dienen. Das heißt, er will sie eigentlich in seinem Glauben erziehen, umerziehen. Und die Voraussetzungen sind absolut krass. Das ist die Elite des Volkes. Königliches Geschlecht, vornehm, ohne Makel, die waren auch noch schön. Das waren alles schöne Jungs da. Ne? Und die waren schlau. Und die waren tüchtig zu dienen. Das heißt, eigentlich ganz raffinierter Schachzug, ich nehme die Elite, die Führungsriege weg, dann wird das Land schon eher zugrunde gehen. Weil wenn du die Schlauen und die Guten und die führenden Leute wegnimmst, dann muss sich das alles neu sortieren. Und wenn die Guten weg sind, dann sortiert sich das eben schlecht. Und sie sollen lernen die Schrift und die Sprache der Chaldäer. Nun waren die Israeliten, die Judäer, ne, das Volk Juda damals, nicht unbedingt die internationalste Region. Und die sollen jetzt lernen die Sprache der Chaldäer, das heißt die Sprache von Babel. Und wenn man auch hier wieder weiter forscht, dann stellt man fest, die sollten nicht nur Schrift und Sprache lernen. Das war natürlich die Grundvoraussetzung, um alles andere zu lernen. Sie sollten auch lernen, Unterrichtsfächer waren unter anderem Mathematik, Glasherstellung. Das ist relativ neutral. Und dann wird es interessant. Es wird eine dreijährige Ausbildung werden. Zauberei, Astrologie. Das ist nicht Astronomie. Astronomie ist ja die Sternenkunde. Astrologie ist dieses Ganze mit dem magischen Hintergrund. Okkulte Künste, Mythen, Legenden, Überlieferung der Chaldäer, Gebete und Lieder zu den babylonischen Göttern. Und es war die Grundlage für eine polytheistische, das heißt eine Vielgötterglauben. Dieser König will den Gott klein kriegen, der ihm gerade erlaubt, dieses Volk zu besiegen. Auch das ist keine Überraschung, denn Hiskia prophezeit schon in 1. Könige 20, das ist weit vor dieser Geschichte, dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Das sagt er zu einem König. Königsgeschlecht. Hier erfüllen sich ganz viele Prophetien und das Buch Daniel ist voll einer Vorausschau, auch in die Zukunft. Daniel, weil er so treu ist, offenbart Gott ihm auch sehr viel, blickt in die Zukunft und kann aus seiner Perspektive Dinge erklären, die eins zu eins so eintreffen. Und es ist wichtig zu wissen, Gott hält nicht nur seine Segensverheißungen. Gott sagt nicht nur, die Menschen kommen in den Himmel. Nein, er sagt, die an mich glauben, kommen in den Himmel. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und das gilt genauso. Wir haben in Lukas gehört, ja, habt viel mehr Angst vor dem, der auch die Kraft hat, in die Hölle zu werfen. Gott wird irgendwann als Richter dastehen. Und die einzige Möglichkeit, vor ihm zu bestehen, ist, du glaubst an Jesus Christus, seinen Sohn, und nimmst das Erlösungswerk an. Glaubst du nicht, ist dein Urteil die ewige Verdammnis. Das gehört auch zur Wahrheit. Und Gott ist ehrlich. Gott verschweigt weder das eine noch das andere. Genauso wie der den Israeliten Fluch und Segen vorwirft. Aber es scheint, als sei dieses Los dieser jungen Männer ja gar nicht so schlimm. Denn der König bestimmt Folgendes. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selber trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollte. Was für ein Jackpot. Also unter den schlimmsten Bedingungen. Das Land wird überfallen, wir haben eh keine Chance. Aber Mann, Es könnte mir schlimmer gehen, als am Königshof 3 Jahre lang die Speisen des Königs und den Wein des Königs zu trinken, oder? Also, wir essen ja gerne und das ist echt bombastisches Essen. Es ist, ich habe so kurz Parallelen zu mir gezogen, das ist wie die Verbeamtung auf Lebenszeit mit Kost und Logis bei vollem Gehalt. Ja? So, also, ey, du musst dir noch nicht mal Gedanken ums Essen machen. Es ist alles inklusive. Und vielleicht geht es dir so wie diesen Männern. Die bekommen ein Angebot. Ich meine, die haben jetzt keine Wahl, die bekommen kein Angebot, denen wird das vorgesetzt und die müssen das machen. Ey, das ist der Jackpot. Es passt einfach alles. Jeder ist neidisch auf deinen Lebenslauf, deinen Job, deinen Freund, deine Freundin, deine Frau oder deine Kinder. Alles läuft super. Du hast das beste Auto, es passt alles. Du hast die Möglichkeiten und irgendwo denkst du, muss der Haken. Wir Deutsche, wir sind ja gute Anwälte. Ja, wir denken immer, wo ist der Haken? Wie ein Anwalt ist mit ihm anerzogen. Und unter diesen Männern, unter diesen vielen Männern, die mitgenommen werden, befinden sich Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Der König gibt ihnen neue Namen. Und wir müssen davon ausgehen, dass Daniel zu diesem Zeitpunkt irgendwas zwischen 12 und 16 Jahren ist. Eher 14, 15. Treue fängt schon im Kleinen an. Liebe Eltern, und ich schließe mich da natürlich ein, was legen wir in unsere Kinder hinein? Was geben wir unseren Kindern mit? Treue fängt schon im Kleinen an, im kleinen Menschen und in kleinen Dingen. Lernen unsere Kinder zu ihrem Wort zu stehen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gerade mache. Moses wechselt innerhalb von 3 Minuten 10-mal seine Meinung. Er sitzt da, ich darf über ihn reden, ich lässt da nicht, ja, ist dabei. Und es ist ziemlich schwer, diesen Jungen deutlich zu machen, dass wenn er sich entschieden hat, das Brot mit Schokolade zu essen und ich ihm das geschmiert habe, dass er dann nicht sagen kann, ach nee, ich wollte doch eins mit Marmelade oder ich wollte das andere Brot. Jetzt hast du dich entschieden, jetzt ist es ein Kampf. Ja, Erziehung ist ja immer nicht leicht. Aber lehren wir unsere Kinder, dass ein Wort, das gesagt wurde, gilt. Eine Entscheidung, die gefällt wurde, gilt. Stehen wir das, leben wir das vor? Oder leben wir auch schon diesen Lebensziel von Generation Z? Ich sag nicht zu, könnte was Besseres kommen. Und wenn ich zugesagt habe, ist überhaupt kein Problem. Ich kann absagen. Ja, der andere Geburtstag gefällt mir besser als die Einladung. Ich habe einen Termin festgemacht, ich komme helfen. Oh, es ist dazwischen gekommen, ich komme doch nicht helfen. Ja, aber wir haben doch mit dir gerechnet. Wenn unser Gott treu ist, dann sollten seine Kinder auch treu sein und die sollten Treue vorleben. Und wenn das das komplette Kontrastprogramm ist zu der kompletten Gesellschaft, in der wir leben. Lasst uns treu sein im Kleinen. Daniels Eltern, sie haben in ihn etwas hineingelegt, und Gott war ihnen gnädig und Daniel auch. Die haben diesen Glauben, der in dieser Reformation des Josia neu entfacht wurde. Vielleicht waren sie schon immer gläubig, vielleicht haben sie sich da bekehrt, wir wissen es nicht. Aber sie haben ihn in ihr Kind hineingelegt, sie haben ihn vorgelebt. Und dieses Kind hat es mitgenommen und gesagt, ich werde diesen Weg gehen. Liebe Jugendlichen, liebe Kinder, es ist nie zu früh, sich für Gott zu entscheiden. Von einem, ey, es ist zu früh, sich zu bekehren, lesen wir in der Bibel nicht. Aber wir lesen von einem, es ist zu spät. Ich möchte euch Mut machen, euch mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Das, was nämlich hier so gut klingt, dieses tolle Essen, dieser tolle Wein, dieses coole Leben hat einen Haken. Denn die Babylonier aßen Schweine und Pferde, sie weihten das Fleisch und den Wein ihren Göttern, bevor sie es aßen. Sie ließen die Tiere nicht so ausbluten, wie Gott es seinem Volk geboten hatte. Es schmeckt immer noch, aber Daniel kannte Gottes Wort. Und Daniel wusste, ich soll kein Pferd essen, ich soll kein Schwein essen und ich soll noch vieles andere nicht essen. Gott hat mir ganz klare Regeln gegeben. Er hatte ein geistlich extrem scharfes Gewissen. Das gilt für uns nicht. Wir dürfen Schweine essen und Pferd und Kaninchen. Ihr könnt alles essen. Ist okay. Für manche ist es komisch, aber das gilt für uns einfach nicht mehr. Sondern wir reden jetzt aus der Perspektive Daniels. Aber er hatte so ein scharfes Gewissen, dass er sofort gemerkt hat, Moment, das kann ich nicht. Ist unser Gewissen geschärft? Klingelt es bei uns sofort, wenn wir irgendein Angebot bekommen und wir wissen, das steht im Widerspruch zum Wort Gottes. Stopp, das kann ich nicht. Und wenn wir nur sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung warum, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, aber ich mache das erstmal nicht, bevor ich will das nicht. Wir müssen nicht überall den Teufel sehen. Versteht mich richtig, ja? Aber wir müssen ein scharfes Gewissen haben. Daniel ist mutig. Er ist heiß, er ist nicht kalt. Er hat Treue im Kleinen gelernt. Und er hat eine Bitte. Er sucht ein Gespräch. Auch das können wir von Daniel lernen. Er ist klug. Nicht umsonst ist er da, wo er ist. Er verschränkt nicht seine Arme und sagt, ich bin Jude, das esse ich nicht. Kannst du mich umbringen, ich esse das nicht. Nein, Daniel ist klug. Er weiß, wenn ich habe den größten Erfolg, wenn ich ins Gespräch gehe. Und er sagt in Vers 8, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und jetzt stellt euch mal die Szene vor. Ganz viele junge Leute, die das gerade voll feiern, dass sie mega gutes Essen haben werden die nächsten 3 Jahre. Die müssen nicht kochen lernen. Jetzt auf einmal. Und dann steht einer auf und sagt, darf ich dich kurz sprechen? Ich habe eine Bitte an dich. Bitte lass mich nicht unrein werden, indem ich das esse, was du uns gerade anbietest. Da brauchst du Mut für. Denn die anderen Jungs, die da sitzen, sind auch alles Juden. Sind auch in der Zeit groß geworden, wo Josia die Reform gemacht hat. Die haben den gleichen Zugang zum Gesetz, zum Wort Gottes, wie ich auch. Die glauben nicht. Denn nur weil Gott etwas zulässt, heißt das nicht, dass wir zugreifen sollen. Gottes Handeln ist nicht seine Führung, damit du deine falschen Taten begründen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kannte eine Familie, der Mann ist vom Gerüst gestürzt. Ihm ging es nicht mehr so gut wie vorher, aber er konnte relativ viel. Aber sie wollten so gerne Frührente haben für ihn. Und er machte eigentlich alles wie vorher, aber wenn der Pflegedienst kam oder die Überprüfung kam, dann kam er nicht mehr aus dem Bett. Dann war der so krank. Er kriegte seine Frührente. Und ich fand es unangemessen, als die Frau sagte, oh, Gott hat unsere Gebete erhört, der hat Frührente bekommen. Ich sagte, nein, der gelogen. Es war nicht Gottes Führung, es war eine Lüge. Haben wir ein geschärftes Gewissen, dass wir das feststellen? Da haben wir eine finanzielle Not und dann kommt der Nachbar und sagt, ey, du kannst doch Fliesen legen, ja? Kannst du mir mal ein Bad fließen, kriegst 500 Euro. Ich kann jetzt sagen, oh Halleluja, Gott hat mein Gebet erhört, oder ich kann sagen, ist Schwarzarbeit, mache ich nicht. Hast du ein scharfes Gewissen? Kennst du Gottes Wort? Wenn du anfängst, Ausreden zu finden und das irgendwie begründen zu müssen vor dir selber, ist es wahrscheinlich falsch. Oder auf einmal kommen wir auf diese ganz tolle Idee, Lotto zu spielen, ins Casino zu gehen. Vielleicht wird Gott mir ja dadurch meine finanzielle Not lindern. Das Glücksspiel sollten wir nicht machen. Häufig passiert es jungen Menschen bei der Partnerwahl: Ja, Gott hat es zugelassen, dass ich mich in diesen ungläubigen Partner verliebe. Nein, du wolltest das. Das hat nichts mit Gottes Zulassen zu tun. Er kann nicht alle Leute aus dem Weg räumen, nur damit du nicht den falschen Partner findest. Er hat dir alle Leitplanken gesetzt in der Bibel, halte dich dran. Und dann ist Gott schuld oder wir begründen alles mit Gott. Nein, Daniel hätte sagen können, Gott, danke, in meinem Unglück hast du mir dieses Geschenk gegeben. Ich muss nicht kochen lernen, mir geht's super, danke. Nein, Daniel stellt fest, hier ist ein Haken. Er ist mutig. Und er nimmt diese Situation aus Gottes Hand. Er sagt nicht, ich darf nicht an Königshof, das ist alles weltlich. Ja, ich muss mich da isolieren. Ich darf nicht mit diesen Menschen reden, der ist weltlich, der wird mich verführen. Und was für Fächer wir lernen müssen, das geht gar nicht. Heidnische Gebete. Nein, an der Stelle, wo es konkret wird, wo er seinem Gott gegenüber untreu werden muss. Ich kann ein heidnisches Gebet lernen. Das ist okay. Dann weiß ich, wie es den anderen geht und wo ihr Fehler ist. Aber ich muss es nicht zu dem Gott beten. Daniel sagt, hier werde ich unrein vor Gott und das möchte ich nicht. Er bleibt Gottes Wort treu. Und wisst ihr, was der mit dieser Bitte macht? Er setzt alles aufs Spiel. Die Chance ist 50-50. Wisst ihr, was dieser Oberste sagen könnte? Du hast keinen Bock auf das Essen? Da vorne ist die Tür. Er kennt die Sprache nicht. Er kennt die Kultur nicht. Er hat kein Geld. Er ist zum Sterben verdammt. Aber er ist bereit, das in Kauf zu nehmen. Und das lernen wir im Buch Daniel immer wieder. Die Freunde und Daniel wissen ganz genau, Gott kann uns retten. Aber er muss nicht. Gott ist ihm gnädig. Wenn sie ihn hier rausschmeißen, ist er aufgeschmissen, aber treu. Gott ist der Handelnde, immer. In Vers 9 lesen wir, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Wieder greift Gott ein. Wieder ist Gott der Handelnde. Gott ist treu. Vertrau ihm. Ich möchte dir Mut machen, heute zu lernen von Daniel. Gott hält sein Wort und ich kann mich auf sein Wort verlassen. Steht dein Entschluss fest, lieber Christ, lieber Nachfolger Jesu, Gottes Wort über alles zu stellen? Wenn ja, dann ist es gut. Suche Wege, deinen Entschluss umzusetzen. Und die Brechstange ist kein Universalwerkzeug. Hier immer nur gegen alles zu sein, was irgendwie nur weltlich klingt. Nein, du musst es prüfen. Und dann muss man unterscheiden. Wir haben das bei Corona gemerkt. Ne? Da konntest du nicht einfach sagen, das ist alles schlecht, machen wir nicht mit. Das war so schwierig. Man musste wieder nachdenken und wieder abwägen und wieder gucken, wo überschreitet es eine Grenze, wo nicht, wo müssen wir... Das war super schwierig, gerade für Gemeinden. Ja, es ist egal, ich habe keine Gemeinde gefunden, die gesagt hat, ey, wir haben uns überhaupt keinen Stress mitgemacht, das ging voll easy und so. Nein, alle haben gekämpft. Du kannst nicht einfach sagen, so, wir machen einfach weiter, ist mir egal, was der Staat sagt. Das ist nicht nach der Bibel. Es waren so viele junge Männer da und wir lesen von einem und seinen drei Freunden, die sich weigern, weil sie den Maßstab kennen. Weil sie wissen, das hier ist absolut. Das ist nicht relativ. Man kann es anwenden oder kannst du nicht. Nein, danach musst du leben. Ansonsten geht es dir nicht gut. Und es geht beim Christsein nicht um Schwarmintelligenz. Das ist ja so, das ist der Begriff. Ja, was alle machen, kann ja nicht falsch sein. Kennt ihr, ne? So, ich komme aus der Schule, sowieso. So. Ja, aber bei den anderen darf man. Ja? Bei denen, die dürfen alle schwarz arbeiten. Ja, das können die machen. Bei Gott darf es nicht. Ja, aber in den Gemeinden darf man ins Casino gehen. Oder rauchen. Oder Alkohol trinken. Oder, ja, ich benutze bewusst auch Beispiele bei uns. Es gibt auch Gemeinden, die über uns erzählen. Bei denen darfst du das. Ja, bei denen darf man unverheiratet zusammenleben. Andere aktuelle Trends der großen Kirchen. Wir können auch sagen, naja, bei der evangelischen Kirche darf man das und bei der katholischen. Und wir als kleine Gemeinden, wir versuchen jetzt bibeltreu zu sein. Lass uns das doch einfach machen wie alle. Die wichtigste Frage ist, wie beurteilt Gott dieses Handeln? Und nicht, wie beurteilen, selbst nicht, wie beurteilen Arthur und Peter das? Das ist nicht die Frage. Ja, wir versuchen uns nur daran zu orientieren. Und wir sind Menschen, wir können falsch liegen. Das ist ganz normal. Das ist die Frage. Wie beurteilt Gott das Verhalten? Und zwar absolut. Dafür muss ich Gottes Wort kennen. Gott wird den nicht verlassen, der sich auf ihn verlässt. Das hat Daniel gelernt. Und wir können uns wahrscheinlich denken, dass der Oberste dieser Leibwache jetzt nicht total begeistert ist von dieser Idee. Denn was ist der Auftrag? Von wem hat er den Auftrag bekommen? Vom König höchstpersönlich. Und jetzt kommt einer und sagt, das erschließt sich so ein bisschen aus den Versen danach. Jetzt kommt einer und sagt, können wir Gemüse und Wasser haben? Nein, das reicht nicht. Ihr braucht eine ausgewogene Ernährung. Wie wollt ihr Sport machen? Gemüse und Wasser ist da zu wenig. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat, denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, dass ich meinen Kopf bei meinem König verwirke. Ist doch klar, der Typ hat einen Chef, den König, gegen den willst du nicht aufmucken, weil der Chef, der König, der ist halt rigoros und wenn du deinen Job nicht gemacht hast, bist du deinen Job los. Ist doch klar, dass der Angst hat. Und auch jetzt sagt Daniel nicht, ja, dann hören wir auf. Nein, Daniel ist ja klug. Sein Vorschlag mit seinen Freunden zusammen, jetzt werden seine Freunde auch erwähnt, ich will heiß sein. Ich gebe das nicht auf, was ich da vorbereitet habe. Ich stehe zu Gottes Worten. Daniel sagt, okay. In Vers 10 sagte er, in Vers 12, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und danach kannst du noch mal einmal abgleichen. 10 Tage ist nicht so viel. Aber der Oberste ist bereit für diesen Test und sagte, da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und jetzt sieht man, Daniel ist heiß und nicht kalt, aber er ist in Gottes Hand. Er hat jetzt absolut keinen Einfluss mehr darauf. Ja, Gemüse und Wasser, ganz ehrlich, 10 Tage lang, das ist schon eine harte Nummer. Und wir werden nachher herausfinden, dass es eine Versuchung gab, die immer dabei war. Aber diese 10 Tage sind rum. Daniel und seine Freunde, 4 Personen von diesen vielen, sind treu gewesen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussehen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von den feinen Speisen des Königs aßen. Gott belohnt Treue immer. Das, was hier passiert, ist ein Wunder. Denn du kannst, glaube ich, nicht so viel Gemüse essen, dass du nach 10 Tagen wohlgenährter aussiehst als jemand, der alles isst, was so auf dem Tisch steht. Also. Und die Botschaft, die hier ist, ist nicht, werde Vegetarier. Ja, sorry. Gibt es auch Leute, die haben das versucht, die sind gescheitert, die haben gesagt, ich esse nur noch Wasser und Gemüse. Und weil Daniel hat das auch, ja, aber Daniel hat das in Vertrauen auf Gott gemacht, weil er Gott treu sein wollte und nicht, weil er eine Diät gemacht hat oder gedacht hat, dadurch werde ich der beste Mensch. Die Botschaft hier ist, vertraue auf Gott. Sei heiß und nicht kalt. Es bleibt bei Gemüse und Wasser und sie müssen sich nicht verunreinigen. Wisst ihr, was der Oberste jetzt macht, nach den 10 Tagen? Nächster Vers. Da nahm der Aufseher ihre feinen Speisen und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Wisst ihr, was der gemacht hat zur Sicherheit? Der hat das Buffet stehen lassen und hat eine Schale mit Gemüse und einen Krug mit Wasser daneben gestellt. Und nach 10 Tagen, da hat er das Buffet abgeräumt, hat gesagt, okay, Gemüse. 10 Tage lang lebten die angesichts eines reich gedeckten Tisches. Hey, das ist, was die Welt dir bietet. Und du willst Christ sein? Come on! Dann darfst du das nicht und das nicht. Und ich will es gar nicht alles aufzählen. Soll ich dir sagen was? Wenn ich Christ bin, bin ich auf der Siegerseite. Und dann darf ich gewisse Dinge nicht, sondern ich will sie nicht, weil ich weiß, dass derjenige, der das alles geschaffen hat, gesagt hat, wenn du das machst, ist das nicht gut für dich. Ich will es gar nicht. Manchmal will ich es, weil ich immer noch ein ganz normaler Mensch bin, aber ich weiß, es ist nicht gut für mich. Deswegen mache ich es nicht. Und deswegen will ich es nicht. Wer von euch kann sich vorstellen, 3 Jahre lang kein Fleisch zu essen? Einfach so. Obwohl es da steht. Es gibt überzeugte Vegetarier, nichts gegen Vegetarier an dieser Stelle. Aber wer von euch würde bereit sein, auf die Fülle unserer Nahrung zu verzichten? Würden sie da stehen und sagen, nee, ich mach das nicht. Einfach so nicht. Wärst du bereit, das für Gott zu machen? Wisst ihr, was Paulus schreibt an die Römer, an die Korinther? Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Ganz ehrlich, wenn irgendeiner von euch ein Problem damit hat, dann mache ich es lieber nicht. Es muss aber wirklich ein geistliches Problem sein und nicht nur ein, ich kann das nicht ansehen, wie die Tiere leben. Ja? Paulus war dazu bereit. Er hat gesagt, für Gott mache ich das. Ich mache das nicht aus irgendeiner dummen Ideologie oder aus einer klugen Ideologie oder aus irgendeiner Ideologie. Für Gott, für meinen Bruder bin ich bereit, das zu tun. Aber nicht einfach so. Und Daniel macht es auch. Daniel und seine Freunde wissen sich in Gottes Hand und sie werden überaus gesegnet. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Sie säen guten Samen und sie ernten guten Samen. Und sie werden in dreifacher Ausführung gesegnet. Ja? Vers 16 und 17 lesen wir das. Da steht, dann nahm der Aufseher die feinen Speisen weg, den Wein, den sie trinken sollten, und gab ihnen Gemüse. So, jetzt haben sie ihr Gemüse und ihr Wasser. Und Gott gab diesen 4 Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Gott handelt und Gott segnet und Gott gibt. Und sie hatten natürliche Gaben. Ja, die natürlichen Gaben ist das, wonach der Oberste ausgewählt hat. Der war klug, der war nicht dumm, der hatte Verständnis. Ich weiß nicht, ob der Test gemacht hat mit denen, die Gut-Test, und gesagt hat, die können mit, die anderen sind schon irgendwie durchgefallen, Einstellungstest für den König, irgendwie sowas wird er ja gemacht haben. Das heißt, diese Männer, die waren natürlich begabt. Und jetzt, weil sie treu sind, sagt Gott, ich setze euch noch einen drauf. Das ist so, wir können es vergleichen, wenn du dich zu Gott bekehrst, dann begabt Gott dich mit Dingen, die du vorher nicht konntest. Nicht, weil du nicht wusstest, dass du sie nicht konntest, sondern weil Gott sagt, weil du mir nachfolgst und wenn du mir treu bist, dann begabe ich dich besonders. Ja, dann schenke ich dir besondere Rahmen, dann kannst du das super machen. Gott treu zu sein, lohnt sich immer. Daniel bekommt eine besondere Gabe, weil er der Führer ist. Wir wissen nicht, ob die anderen genauso am Anfang drauf waren wie Daniel, ob sie sich ihm nur angeschlossen haben. Die sagten, wir würden gerne dagegen sein, aber wir trauen uns nicht. Es gibt ja auch unter Christen so besonders frontale Leute, die sagen, ich mache das einfach nicht und ich versuche das jetzt zu klären. Und auf einmal merkt man, so kommen die Leute aus der Deckung, ja, ich wäre auch bald dabei, ich sehe das auch so wie du. Ah, danke. Ne? Daniel braucht diese Unterstützung, er ist nicht alleine. Und deswegen segnet Gott Daniel besonders. Und er bekommt eine besondere Gabe in Gesichten und Träumen. Und das wird in dem Buch noch entfaltet, wie Gott diese Gabe von Daniel auch gebraucht. Und wie Gott Daniel durch diese Gabe gebraucht, um Menschen zu dienen. Und als die beim König sind, in Vers 19 und 20, da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen, allen, wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Azaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und alle, in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nachdem der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Nicht von Gemüse und Wasser. Mit der Treue zu Gott. Gott segnet. Daniel bleibt im Dienst des Königs. Der letzte Vers heißt, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Wenn wir das durchrechnen, dann sind wir bei circa 70 Jahre im Dienst von heidnischen Königen. Und die haben gewechselt. Selbst die Weltmacht wechselt irgendwann. Medo-Persia kommen. Und innerhalb dieser Dienstzeit, das berichtet uns das Buch Daniel, gibt es Menschen, die neidisch sind. In Daniel Kapitel 6, in den Versen 5 und 6, lesen wir davon, da suchten die Minister, das heißt die Kollegen von Daniel und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Daniel war treu, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch dem König. Der hat seinen Job richtig gemacht. Es ist eine Aufforderung an uns Christen, nicht nur als Christ gut zu leben, sondern auch unseren Job gut zu machen. Weder das eine noch das andere lassen. Und dann kommt ein ganz interessanter Satz. Und ich hoffe, und es ist mein Gebet, dass Gott mich dazu formt, so zu werden. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keine Anklage finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Die haben gesagt, wenn wir den dran kriegen wollen, dann müssen wir irgendein Gesetz machen, was dem Gesetz seines Gottes widerspricht, weil wir können davon ausgehen, er wird eher unser Gesetz brechen, als dass er jemals Gottes Gesetz brechen wird. Er wird sich allen Königen widersetzen, aber niemals seinem Gott. Er wird alles machen, was im Einklang mit seinem Gott und dem König steht, wird er alles treu machen. Aber sobald du irgendwas findest, was gegen seinen Gott geht, dann ist er raus. Und so lebt Daniel. Wir sind privilegiert in unserem Land. Es geht uns gut. Und das ist nichts Schlimmes und das dürfen wir auch genießen. Aber wie bei Daniel ist das ein Nährboden für Kompromisse. Die wenigsten Menschen sind bereit, kompromisslos zu folgen. Bist du bereit, kompromisslos zu folgen? Wir haben es gehört, wer sich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen, vor den Engeln, beim himmlischen Vater. Glaubst du an Jesus Christus, den Heiland der Welt? Bekennst du ihn vor den Menschen ein Leben lang? Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Liebe Eltern, Treue fängt schon im Kleinen an. Lasst uns unsere Kinder so erziehen, dass sie Gut und Böse unterscheiden lernen. Treue fängt schon im Kleinen an. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, sagt ein deutsches Sprichwort. Was wir im Kleinen nicht lernen, werden wir im Großen nicht mehr lernen können. Lasst uns Bibelverse auswendig lernen, die Bibel täglich lesen und studieren. Und da, wo alle tun, was Gott nicht will, mutig sein und zu seinem Wort zu stehen. Liebe Gemeinde, lasst uns Gott treu dienen, sein Wort studieren, kennen und bewahren. Lasst uns um Weisheit beten, wo wir kluge Lösungen brauchen, um Gott treu und der Regierung gegenüber loyal zu sein. Aber lasst uns bereit sein, für unseren Glauben zu leiden. Gott ist treu. Nur durch Treue wird man ein Mann. Ich würde gerne gemeinsam mit uns zusammen einmal noch dieses Lied singen. Es ist ein Kinderlied aus meinen Kindertagen. Treue fängt schon im Kleinen an. Dass uns das als Ohrwurm begleitet, dann hören wir noch auf ein Segenslied.